Mein Name ist Alexander Schmidt und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Bearing Point Talks, unserer regelmäßigen Podcast-Reihe zu Branchenthemen. Heute mit mir im Podcast Michael Krause, ein Bearing Point-Kollege aus München. Michael, wollen wir uns einmal kurz gegenseitig vorstellen?
Sehr gerne.
Sehr gut. Und zwar, wenn du mit einem Satz und höchstens einem kleinen Nebensatz mich beschreiben müsstest.
Du bist der einzige Kollege, den ich in Sambia, der Hauptstadt von Lusaka, zufällig auf einer öffentlichen Straße getroffen habe, weil er dort gerade ein Rad kaufen wollte, um schneller von A nach B zu kommen.
Stimmt, war gut. Du musstest dich so kurz fassen, damit ich mehr reden kann und den Gast im Podcast länger vorstellen kann. Michael, wenn ich auf dich blicke, drei Punkte. Erstens, Kompetenz. Fragen zu IT in der öffentlichen Verwaltung, für mich Michael-Fragen. Und auch wenn du jetzt vielleicht zuckst, ich weiß schon, dass du nicht alle Fragen beantworten kannst, aber dann weißt du wenigstens den richtigen Ansprechpartner, die richtige Ansprechperson bei Bearing Point, also für mich Kompetenz und Netzwerk. Zweitens, Ganzheitlichkeit. Deswegen bin ich auch froh, dass wir heute hier im Podcast zusammen sind, weil das Thema, glaube ich, Ganzheitlichkeit verträgt und deinen Blick über den Tellerrand. Und drittens, Lebenserfahrung, weil ich weiß, dass man dir besser kein X für ein U versucht vorher machen zu wollen oder ein Bit für ein Byte. Du bist da einfach ein fairer, guter Gesprächspartner. Oder? So darf ich dich. Oder bin ich jetzt mal so dreist, dich zu charakterisieren?
Ich bin froh, dass wir hier keine Kamera anhaben, sonst würdest du sehen, wie rot ich gerade geworden bin.
Das war von Herzen gemeint. Aber genug vorgestellt, to the point. Du hast den Podcast mit Jon Abele zum Online-Zugangsgesetz gehört und mich danach angemailt, weil du gerne das vergleichbar sexy Thema Data Governance und die Datenstrategie der Bundesregierung in den Podcast einbringen willst. Ain't no mountain high enough. Let's go. Data Governance und die Datenstrategie der Bundesregierung. Zum Start vielleicht mal eine Arroganzfrage. Wer versteht Data Governance und Datenstrategie? Wenn ich mir hier in Berlin 100 Menschen vorm Berliner Hauptbahnhof mal greifen würde, wie viele könnten mir erklären, was Data Governance oder eine Datenstrategie sind oder was der Nutzen von Data Governance ist? Mal in Prozent von 100.
Ach, ich glaube, da kannst du durchaus einen befähigteren Kreis dir aussuchen als den Bahnhof, auch wenn du hier IT-Experten, Berater und Ähnliches fragst, wenn du 5 Kollegen fragst, wirst du 6 verschiedene Antworten bekommen, was sich alles unter Data Governance wirklich befindet, was alles wirklich darunter zu verstehen ist. Ich glaube aber, jeder Mensch auf der Straße hat ein grundlegendes Verständnis dafür, was es soll. Jedem von uns geht es darum, Informationen, die er braucht, schnell zu finden und zu erhalten. Jeder von uns möchte, dass niemand unbefugt auf seine Daten zugreifen kann. Jeder möchte, dass seine Daten, seine Adresse, was auch immer alles von ihm gespeichert ist, dass das korrekt ist. Und jeder möchte aus den vielen Informationen, denen wir selbst gegenüberstehen, aus unseren Daten, möglichst schnell Sinn heraus erhalten, möchte Übersicht bekommen, möchte sehen, wo steht er und was kann er tun.
Und das packe ich in der Strategie oder mach das einfach?
Also am allerbesten beginnt man oben. Was ist denn die Strategie? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen oder eine Organisation ansehe, als erstes muss ich mir überlegen, wer bin ich, was möchte ich tun und wo möchte ich hin? Da ist ja nicht jedes Unternehmen und nicht jedes Amt ist gleich. Und aus dieser Strategie heraus lässt sich dann ableiten, was bedeutet das für meinen Umgang mit Daten? Möchte ich innovativ sein? Möchte ich möglichst effizient, kostengünstig sein? Möchte ich sehr viel können, sehr schnell können? Das sind alles Themen, die sich daraus ableiten, was meine Ziele sind. Wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte sehr sicher sein, ich möchte die Daten, die ich habe, von sehr, sehr hoher Qualität haben, dann werde ich meine Prozesse und meine Prüfungen anders gestalten als eine andere Organisation, ein anderes Unternehmen, das hier ganz andere Ziele hat, vielleicht möglichst schnell zu sein, möglichst gleichförmig zu sein, möglichst industriell Daten verarbeiten zu können.
Aber diese Diskussionen, also ich versuche mir auch mein eigenes Umfeld vorzustellen, sind ja nicht so einfach. Ich meine, ich bin im Arbeitsalltag gebunden und da handle ich die ganze Zeit, behandle, verwende ich Daten. Aber diese Beschreibung, die du gerade geliefert hast, das ist ja intuitiv Teil meiner Arbeit, aber eben nicht ein strategisches Diskussionsthema.
Das ist genau der Kern. Data Governance ist natürlich gerade ein Hype-Begriff, der geht gerade durch die Gazetten und durch die Organisationen, aber Data Governance im Kern ist nichts Neues. All das sind Themen, Aufgaben, die jedes Unternehmen, jede Organisation in der Vergangenheit schon hatte, durchgeführt hatte. Da waren wir alle schon dabei. was neu ist, seit dem, ich nenne es mal Big Data Bang, den wir hatten, dass die Anforderungen extrem gestiegen sind. Data Governance vor 10, 15 Jahren, das war so stiefmütterlich ein Nebenthema. Da ging es darum, wen kann ich anrufen, wenn ich im Report irgendeinen Fehler gefunden habe. Das reicht aber nicht mehr. Mit der Menge von Daten, mit den Anforderungen, Daten schnell zu verarbeiten, schnell analytische Ergebnisse zu erzeugen, die aber trotzdem sicher zu halten, komme ich mit den bisherigen Mitteln nicht zurecht.
Gehe ich sofort mit.
Ja.
Und du hast gerade zweimal Unternehmen angesprochen. Das Gleiche gilt ja auch für Behörden. Und deswegen lass uns mal auf die Datenstrategie der Bundesregierung blicken, die im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurde. Und ich mache es jetzt mal kompliziert für dich und bitte dich mal nach der ABBA-Methode zu antworten. ABBA. A ist immer, was gefällt dir an dieser Datenstrategie? Und B, was findest du als Berater ausbaufähig? A1.
Ich wusste, dass du es schaffst, auch populär Musik unterzubringen in dem Podcast.
Ich bin noch nicht bei den Sex Pistols. Das kommt noch.
Also was gefällt mir an der Datenstrategie? Das ist ganz einfach. Das Wichtigste ist, dass es sie überhaupt gibt. Das klingt jetzt ironisch, als ob ich sie klein machen wollte. Das ist aber gar nicht der Fall. Dass diese Datenstrategie existiert, dass all diese vielen Maßnahmen, die darunter einsortiert sind, als strategisch auch seitens der Bundesregierung deklariert worden sind, das gibt all diesen Maßnahmen deutlichen Schub. Und dass wir hier, ich sag mal, eine gewisse Lücke haben, ein gewisses Gap haben, was wir aufholen müssen, jetzt gerade, wenn ich mir auch die Entwicklung im Unternehmensbereich ansehe, das wird, glaube ich, niemand bestreiten. Das Tollste ist, dass es sie gibt.
Und zwei Punkte, die du für ausbaufähig hältst?
Eines der Punkte, wo ich finde, dass man sie hätte weitergehen können, ist, sie hätte mir vorgeben können. Es sind einige Begriffe, der Begriff des Chief Data Scientist, den finde ich sehr unscharf als Datenbenutzungsbeauftragter. Die Frage, wie man den verstehen kann, wie andere ihn verstehen, unscharf ist schon der richtige Begriff. Ich hätte mir gewünscht, dass hier klarere Vorgaben sind. Das heißt ja nicht, dass hier reinregiert werden muss, wie einzelne Ressorts die Strategie umzusetzen haben, aber dass hier der Rahmen klarer gesetzt wird. Da hat man, wenn ich es mal pointiert ausdrücken möchte, man hat jedem Silo gesagt, mach doch mal selber, wie du meinst, dass es richtig wäre und hoff dann, dass wenn ich alle Silos zusammenpacke, ich dann die Silos damit aufbreche.
Ja, auch gerade diese vielen Maßnahmen. Also wenn ich sie durchsehe, dann zähle ich 234 Maßnahmen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, die unter dieser Strategie gefasst werden. Ist das ein Ausdruck von Ganzheitlichkeit oder verzetteln sich hier die beteiligten Behörden?
Du bist ja viel länger dabei als ich, Alexander. Du weißt ja, dass so eine Strategie gar nicht anders erstellt werden kann. Es ist ja nicht so, dass sich jetzt jemand hinsetzt auf einem leeren Blatt Papier und sagt, das ist meine Ziele, leitet daraus dann seine Maßnahmen ab und sagt einen Plan dahinter und weiß dann, an diesem Meilenstein greifen all die Maßnahmen dann perfekt ineinander. Wir beginnen ja nicht mit einem leeren Blatt Papier. Wir haben ja schon viele Initiativen. Dass etwas getan werden muss, dass man sich verbessern kann, das ist an vielen Stellen erkannt worden. Dort gibt es Initiativen und die darf ich ja nicht links liegen lassen. Die muss ich ja alle aufsammeln, einsammeln und ihnen A, mehr Wichtigkeit geben, aber auch eine gemeinsame Richtung geben. Dafür ist die Datenstrategie da und so funktioniert es auch. Die Frage ist, ob diese Datenstrategie weit genug geht. Da gab es ja auch schon viel politische Diskussion dazu, viele Stimmen, die gesagt haben, sie hätte weitergehen können. Aber wie gesagt, dass es sie gibt und dass es auch diese Richtung gibt und dass sich damit etwas bewegt, das ist das Tolle an dieser Datenstrategie.
Das war ja sehr diplomatisch, als käme es aus dem Auswärtigen Amt. Ich springe mal im Ressort. Gibt es ein Ressort, was du mit Blick auf die gesammelten Maßnahmen und die Stoßrichtung der Datenstrategie, wenn du da auf die einzelnen Ressorts blickst, wo du sagst, die sind besonders gut aufgestellt?
Ich könnte jetzt politisch antworten und sage, ich sehe viele vielversprechende Initiativen, aber noch keine ist so richtig kurz vor der Ziellinie. Aber es gibt ein schönes Beispiel für einen Teil der Datenstrategie und Data Governance Thematik, das ich gerne anführe, dass die EU-Kommission. Aus welchem Grund? Weil die hat sie auch veröffentlicht, kann jeder googeln, kann jeder herunterladen und kann hier eine beispielhafte Datenstrategie und Data Governance aufgeschrieben, sich dann durchlesen und durchsehen. Da wird man A sehen, das ist keine Raketenwissenschaft. was dahinter steckt. Da wird man aber auch B sehen, das ist nicht one size fits all. Ich lade mir nicht einfach aus dem Internet die Rollenbeschreibung für einen Data Steward oder einen Data Owner herunter und führe die dann direkt ein, sondern da hat man sich schon sehr viel Gedanken gemacht, was sind unsere Ziele, was möchte die EU-Kommission erreichen und wie leite ich daraus dann meine Leitlinien und Policies ab, auf denen dann wieder Prozesse, Organisation und Werkzeuge entsprechend ausgerichtet werden. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das finde ich, kann man sich wirklich als so Vorbild herunterladen. Und ganz besonders gefällt mir eine dieser Leitlinien, auch wenn sie, glaube ich, als, ich weiß nicht, welche fortlaufende Nummer sie hat, Sharing by Default. Das ist so ein ganz kleines, so unscheinbare Policy, die aber so wahnsinnig viel bewirken kann. Beispiel, wir haben ja 2009 das Gleiche gemacht bei uns in Bearing Point. Du erinnerst dich vielleicht. Wir haben all unsere Projektdaten zusammengeführt und gesagt, jeder Berater darf auf alle Daten zugreifen. Das war ein unglaublicher Kulturwandel, kann auch nur von oben kommen, ist damals ja mit dem MBO eingeführt worden. Und das hat dafür gesorgt, dass aus all diesen kleinen Netzlaufwerken, wo niemand wusste, was versteckt sich, was hat der andere gemacht, wie ist der andere vorgegangen, dass plötzlich alle Daten für alle zugreifbar waren. Ich muss hier kurz einschränken, alle Daten heißt natürlich nicht, dass personenbezogene Daten, vertrauliche Daten etc., dass die hier jetzt jedem verfügbar waren, aber es ist einfach ein Unterschied. Ob ich jetzt sage, ich habe jetzt meine Silos und ich muss begründen, warum darf ich drauf zugreifen, oder ob ich es einfach umdrehe und sage, jeder darf alles sehen und ich muss begründen, warum gewisse Daten nur einem gewissen Kreis zur Verfügung gestellt werden.
Siehst du da eine Schnittmenge oder eine Abgrenzung zu Open Data, wie wir es zum Beispiel in Behörden sehen?
Ja, also zu Open Data habe ich eine besondere Meinung. Die ist leider nicht sehr gut. Wenn man die diplomatische Wortwahl in der Datenstrategie genauer sich anliest, merkt man auch, das hat auch die Bundesregierung erkannt. Open Data, wenn man sich mal die Webseite ansieht, das ist ja nicht, als wäre es eine große Landkarte mit einigen weißen Flecken. Das ist ja eine große weiße Karte, wo ab und zu mal ein Punkt aufpoppt und gleich wieder verschwindet. Wer auf die Webseite geht, Open Data Gov, und mal da ein bisschen stöbert, der findet zwar ganz viel, aber nichts, womit er wirklich etwas anfangen kann. Das war ein bisschen so die Idee, jeder wirft da Daten rein und man hofft, es wird dann in Kombination schon etwas ergeben, was dann größeren Wert ergibt. Warum ist das so? Weil die Daten, die da sind, die sind nicht automatisch geteilt. Da muss jetzt wirklich jemand auf den Knopf drücken und deine Datei hochladen. Und auch hier fände ich es gut, wenn auch hier eine gewisse Kulturänderung, Transformation einhergeht, die sagt, die Daten sind erstmal per se da. Wobei ich jetzt hier auch da einschränken würde, um Open Data zum Erfolg zu führen, würde ich nicht alle Daten hier reinpacken, sondern klein anfangen. Einzelne Daten, Verkehrsdaten zum Beispiel, die sind sehr, sehr wertvoll. Die könnten andere dann wieder in ihre Produkte, in ihre Apps einbauen und verwerten und so dem Bürger einen großen Mehrwert geben. Aber wenn ich einfach sage, das ist da, das kann verwendet werden. Und anstatt jedes Mal zu sagen, warum brauche ich dieses oder jenes?
Ich wollte dagegen halten, aber ich glaube, ich blicke das auf dieselbe Sache oder auf einen leicht anderen Winkel vielleicht nur, weil ich die Arbeiten, die ich gerade im Ressort Bundesministerium Verkehr und digitale Infrastruktur in dem Kontext gesehen habe, als Schritte, und jetzt kann man sich darüber schreiben, ob erste oder zweite oder dritte Schritte, aber als Schritte erlebe und auch die Ansätze, die Daten im Ressort weiter zu vernetzen, um sie sowohl behördlich auf EU-Ebene, aber sicherlich auch geteilt mit der Privatwirtschaft weiter in den Umlauf zu bringen. Diese Maßnahmen sehe ich schon als weitreichend und die Positionierung auch weit vorne. Also vielleicht muss man auch differenzieren zwischen einzelnen Behörden und von selber passiert es leider nicht. Also da ist schon ein aktiver Akt, der auch durch Leitung befördert ist, sicher nötig und sinnvoll. Ich glaube, viele drücken sich immer vor einer der entscheidenden Fragen, was kostet das Ganze denn? Kannst du ein Preisschild dran machen? Wie teuer ist Data Governance?
Die typische Beraterantwort, das kommt drauf an.
Naja, na klar, das weiß ich auch. Aber
lass mich doch ausführen. Im besten Fall wird ja die Arbeitsweise anstellen. Es ist ja nichts Neues, es sind ja Aufgaben, die ich heute schon mache. Im besten Falle schaffe ich es, die Aufgaben anschließend günstiger, effektiver, effizienter durchzuführen, so dass ich dann die Aufwandsinvestition, die ich getätigt habe, um diese Einführung von Prozessen, Organisationen und Werkzeugen für Data Governance zu leisten, wieder rausbekomme, dass sich das Ganze amortisiert und dann kann ich dir antworten, kostet gar nichts, bringt sogar Geld. Die Frage ist natürlich, wie mache ich es? Also ich muss es natürlich so schaffen, dass es sich gut integriert in die bestehenden Organisationsformen, wie die Menschen bisher im Unternehmen und der Organisation zusammenarbeiten. Das darf keine Parallelorganisation werden. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich kann nicht einfach Data Steward Rolle runterladen und dann im Intranet veröffentlichen und sagen, so arbeiten wir jetzt. Da muss man genau ansehen, was geht, wie arbeitet die Behörde, wo will sie hin. Dann kann das gut funktionieren. Wenn man es schlecht macht, dann ist man im Nachhinein teurer und langsamer, als man vorher gewesen ist.
Kannst du einen Rückblick geben auf Projekte, die du durchgeführt hast, wo du sagst, da gab es einen klaren Return on Invest für die Organisation?
Ja, wie du weißt, ich komme ja aus dem Bankenbereich. Das waren die ersten, die Data Governance, Datenqualitätsmanagement, so Themen wie Katalogisierung, Data Lineage eingeführt haben, weil die Aufsicht hat sie dazu gezwungen. Im Zuge der Finanzkrise nach 2009 gab es hier klare Regelungen, BCBS 239 hieß das damals. Und in der Folge dessen waren die Banken da wirklich Vorreiter. Hier klare Prozesse, Verantwortlichkeiten, auch Qualität einzuführen. Wir haben hier in einem Projekt in einer Bank ein Datenqualitätsoffice eingeführt. In dem sind alle Auffälligkeiten aus Projekten, aus der Linie, wenn Daten gefehlt haben, gemeldet worden. Und dieses Office hat dann wirklich versucht herauszufinden, was ist strukturell, was kann man einmal durch eine Einmalaktion beheben und hier Maßnahmenpläne zu erarbeiten, die die Bank dann anschließend durchgeführt hat und dann zu einer Zeit, als Datenqualität noch überhaupt nicht en vogue war, hier wirklich deutlich besser zu werden und die Reports und die Abläufe, die dahinter hingen und andere Projekte, die die Bank ja auch weiterbringen sollten, dann hier wirklich zu ermöglichen. Das haben wir sehr früh gemacht, deswegen haben wir da auch sehr viel Erfahrung und da haben wir auch viele Lessons learned, die jetzt, wovon andere, unter anderem die Behörden, durchaus profitieren können.
Und in den Behörden, ich bleibe mal beim Geld, wo kommt das Geld in der Behörde her? Soll es aus dem Etat der einzelnen Behörde genommen werden? Soll das Finanzministerium zentral die Umsetzung der Datenstrategie finanzieren oder übernimmt das Ganze ein Digitalministerium in naher, ferner Zukunft?
Da möchte ich jetzt dann doch wieder bitte das Auswärtige Amt spielen dürfen und diplomatisch antworten. Welche Organisationsform man hier findet, ist, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt hier wirklich den Stein der Weisen habe oder jetzt dafür der Fachexperte bin. Aber ich glaube, was wir brauchen, ist, und wo ich das ansiedle, ist mir dann zweitrangig, ist eine zentrale Stelle, die nicht sagt, wie gearbeitet werden muss und was genau getan werden muss, die aber zertifiziert. Es gibt ja heutzutage Möglichkeiten, auch vor dem Hintergrund des Datenschutzes, vor dem Hintergrund von Datensparsamkeit, Daten zu vernetzen. Was wir ja wollen, ist der digitale Bürger, aber nicht der gläserne Mensch. Dafür gibt es heute schon bewährte Methoden, Vertrauensstellenprinzip, Four-Corner-Prinzip, was wir gerade in der Registermodernisierung gerade erleben. Da sollte aber nicht jedes Ressort hier selbst das Rad neu entwickeln müssen, sondern es sollte ähnlich dem BSI eine zentrale Stelle geben, die solche Methoden, solche Patterns vorgibt und vielleicht auch sogar zertifiziert. Das BSI ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Ich glaube, daran kann man sich orientieren, denn die Dateninfrastruktur, und damit meine ich jetzt nicht das Glasfaser, die ist mindestens genauso wichtig für die Digitalisierung wie die Sicherheit und wie die tatsächlichen Ausbau der Netze.
Das ist ein guter Ausblick und ich nehme das mal so als Anfang der Schlusskurve. Lass mich mal noch zwei Fragen hier stellen und ich sinniere immer noch darüber, dass ich viel länger dabei bin und von ABBA bis Punkrock und No Feelings und Holiday in the Sun hier irgendwie springen darf. Deswegen, gewisses Lachen gehört auch, finde ich, dazu. Jobzufriedenheit. Was macht für dich Spaß an der Data Governance?
Gut, erstmal ist es ein Thema, bei dem ich mich selber auskenne. Das macht ja jeden in seinem Job zufrieden, wenn er das tun kann, was er glaubt, gut zu tun. Das ist ja, glaube ich, so hat auch Aristoteles Glück definiert. wenn ich mich mal lang zurückerinnere, was ich da gelesen habe. Das ist aber auch jetzt für nicht für diejenigen, die Data Governance einführen oder denen dann die Prozesse gehören, sondern ich glaube, das ist dann auch für die Mitarbeiter in den Behörden, in den Unternehmen durchaus, das macht zufriedener, wenn ich mich auf meine Kerntätigkeit fokussieren kann, mit den Daten zu arbeiten oder in den Prozessen in meiner Aufgabe zu arbeiten und nicht hier nach dem Prinzip des Buchbinder-Wanningers 6 Wochen durch das Haus laufe und telefoniere auf der Suche nach der Berechtigung für dieses oder jenes Datum oder um herauszufinden, welches der 3 Kennzahlen, die das Gleiche definieren, aber unterschiedliche Werte haben, welche dieser 3 Kennzahlen das Richtige ist. Übrigens für die nicht süddeutschen Zuhörer unseres Podcasts, googelt doch mal bei YouTube nach Karl Valentin und Buchbinder-Wanninger und holt etwas deutsche Kulturgeschichte nach. Lohnt sich.
Wenn ich jetzt Lust bekommen habe, mich weiter mit Data Governance zu beschäftigen, was wäre dein Rat an die Studentinnen, den Studenten, für die, die weiter sich bilden wollen? Oder was wäre dein Rat an die fachlichen Mitarbeiterinnen in einer Behörde, beziehungsweise auch an die Behördenleitung?
An die Behördenleitung, sich gute Leute zu holen, um es einzuführen und vor allem daran zu denken, diese Kollegen auch entsprechend zu spezialisieren und weiterzubilden. Wir haben selbst kürzlich eine EU-weite Umfrage, einen Survey durchgeführt zur Rolle des CDOs, des Chief Data Officers, und eine der Hauptherausforderungen war, dass die Kompetenz der Mitarbeiter nicht auf dem Niveau war, um das, was ich durch die Data Governance alles erreichen möchte, auch wirklich zu erlangen. Für die Studenten weitermachen in dem, was sie tun, ob sie jetzt Mathematik, Informatik, BWL oder Ähnliches studieren, ihr werdet überall mit Daten in Kontakt kommen und da mit in Kontakt kommen, wie man mit Daten umgeht. Und Data Governance ist ein so breites Feld, dass ja auch unterschiedlichste Leute befähigen soll, zusammenzuarbeiten, Spezialisten. Wir haben ja plötzlich Data Scientists, Data Engineers, Data Analysts oder auf Deutsch Methodenexperten, Verarbeitungsexperten, Fachexperten, und wollen die besser und effektiver zusammenarbeiten zu lassen. Und jeder findet dort einen Platz. Und jeder für jeden, das Thema ist breit genug, dass hier sich jeder entsprechend einbringen kann. Und wer dann Erfahrungen gesammelt hat, der kann dann auch den nächsten Schritt gehen und sagen, so, jetzt überlege ich mir, wie organisiere ich das, damit das in künftig besser läuft.
Michael, ich freue mich auf die nächsten Projekte mit dir.
Und ich freue mich darauf, dass wir uns wieder in Lusaka treffen.
Vielen Dank an Michael Krause für deine profunde Insicht zu einem komplexen Thema. Und Dank auch an alle, die angeschaltet haben. Ich bin, war und bleibe Alexander Schmidt, und Sie haben Bearing Point Talks gehört.